Hast du dich auch wohl gefühlt?
Aber ey, was war denn das? Ey, hat dein Telefon geklingelt?
Ja. War das deins? Das Geräusch kam von da, oder nicht?
Okay, guck mal.
Was auf die Ohren mit Hering und Gurke von Nathalie Katzenelson!
Yay! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hering und Gurke. Mein Name ist Nathalie Katzenelson. Und ich bin unfassbar glücklich und fühle mich geehrt, meinen heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Ich bin wirklich aufgeregt. Silla ist heute da.
Hey Leute, was geht ab? Hallo.
Das ist echt cool. Dankeschön, dass du zugesagt hast.
Hier sein zu dürfen.
Danke, dass du da bist.
Ja, klar.
Ich mache gleich das, was ich mit all meinen Gästen mache. Und zwar stelle ich dir eine Frage.
Und jetzt der Fail der Woche.
Der Fail der Woche. Was war dein Fail der Woche? Was ist dir passiert? Was hast du beobachtet? Also auch wenn es nicht dir passiert ist, was hast du beobachtet, wo du sagst, ey, das war echt nicht notwendig, das hätte ich nicht gebraucht?
Es war tatsächlich, dass ich gestern beim Zoll war und ein Paket abgeholt habe und es hat 4 Stunden gedauert. Und dann ging die Kartenzahlung nicht, dann musste ich zur Bank, dann kam ich zurück in dem Glauben, ich habe genug abgehoben, aber als ich dann tatsächlich mal nach 4 Stunden dran kam, hat es dann nicht ausgereicht, dann musste ich nochmal zur Bank.
Ist nicht dein Ernst?
Genau, es war ziemlich nervig. Ich dachte, ich lasse kurz meinen Hund zu Hause, ich fahre mal schnell zum Zollamt, hole mal schnell meine Ware ab. Daraus wurden dann 4,5 Stunden. Das hat mich genervt, nicht wegen dem Geld, was ich dann da gelassen habe, weil das ist okay. So läuft es halt ab mit der Verzollung manchmal. Aber die Zeit, die ich verloren habe, ja. Aber Gott sei Dank Luxusprobleme auch.
Ja, okay, aber nervig.
Aber nervig. Also mein Fail der Woche liegt erst gestern zurück. Ich habe mich dann auch tierisch aufgeregt zwischendrin. Hab dann aber das durch Grinsen.
Und Promi-Bonus gibt es dann auch nicht?
Nee, die haben sich darum nicht geschert, denke ich.
Ekelhaft.
Ja.
Ich hätte dir auf jeden Fall Promi-Bonus gegeben.
Ich importiere ja Basketballkarten, aber da kommen wir später dazu. Das ist ja eine große Leidenschaft.
War das Paket, das du dann auch
gestern
hast?
Ja, das war eine große Packung Basketballkarten.
Geil. Ja, darüber reden. Also ich würde gerne erstmal so ein bisschen über deine Musik reden.
Gerne.
Und dann aber gerne, wenn es okay ist, über dich.
Sehr
also
gerne.
Und ich würde gerne weniger über die Musik reden als über dich.
Okay, perfekt.
Einfach aus dem Grund heraus, dass ich auch nicht so
into deep in den musikalischen Gefilden bist.
Genau. Aber ich möchte gerne ein Zitat von dir wiedergeben. Du bist ja jetzt seit 20 Jahren in der Hip-Hop-Branche zu Hause. Und du wurdest mal gefragt, ob du dich als einen Gangster-Rapper identifizieren würdest. Und daraufhin sagtest du ganz klar nein. Und du hast auch mal gesagt, du machst intelligenten Rap, was nicht bedeutet, dass Rap intellektuell sein muss.
Mhm.
Was ich eine sehr, sehr starke Aussage fand.
Mhm.
Hat mir gut gefallen. Und du hast gesagt, dass Echo Fresh mal zu dir gesagt hat, Hip-Hop ist für mich, sich gegenseitig die Hand zu reichen, sich vom Boden hochzuhelfen, wenn man am Boden liegt.
Genau.
Ist das so?
Ja, wenn ich das damals gesagt habe, dann wird das immer noch Substanz haben, auf jeden Fall. So sehe ich das, ja. Intelligenter Rap ist für mich eher gleichzusetzen mit Selbstreflexion, die ich an den Tag gelegt habe, weil ich ja ziemlich unkoordiniert, also mit ziemlich wenig Selbstvertrauen ins Rap-Game kam. Rap hat mich aufgefangen, sozusagen, wo ich zu Hause nicht die Stoßrichtung bekommen habe, wo ich gar nicht wusste, wo gehöre ich hin. Ich bin immer mit auf Züge aufgesprungen, aber Hip-Hop war einer davon, der mir auch so ein Bewusstsein vermittelt hat, immer peu à peu. Und natürlich habe ich zu Anfang auch Sachen gemacht, einfach die vielleicht einfach so ein bisschen der Kunstfreiheit gedient haben, wo ich irgendwie auch Sachen erzählt habe, die vielleicht nicht der Realität entsprechen, einfach um Gehör zu finden. Ich habe rumgeschrien, war laut, aber habe eigentlich so im Tiefsten meine Stimme gesucht. Und durch die Rückschläge oder durch Sachen, die dann passiert sind auch, oder Spiegel, die mir vorgehalten wurden, wenn man dann zum Beispiel getestet wurde, ist ein Reifeprozess entstanden, der dann zu diesem selbstreflektierenden Rap wurde. Ja, und das garniere ich aber nach wie vor auch natürlich mit Coolness. Also, ne, also Rap ist für mich auch immer noch cool sein und zeigen, was man hat, so started from the bottom mäßig, from zero to 100. Und ich mag das einfach auch gerne anzuecken und mag das auch. Früher wollte ich mal dazugehören und wollte mal mit allem cool sein. Heute finde ich es super, wenn Leute mich aufgrund meines Talents oder wenn die mich einfach tot sehen oder ach, der und so, der ist doch tot und da kommt doch nichts mehr. Und dann finde ich es halt einfach toll, immer wieder aufzustehen sozusagen und immer wieder irgendwie ein krasses Projekt zu machen so und die dann dadurch verstummen zu lassen. Also es ist auch so ein bisschen mein Mittelfinger so an jeden.
Und auch dein Game irgendwo ein Stück weit.
Genau. Und das kombiniere ich dann halt gerne so.
Wer hat dir denn geholfen? Wer hat dir die Hand gereicht in dem Game, in dem Business?
Damals mein Mentor, King Orgasmus One, also der hat mir die erste Möglichkeit gegeben, auf CD stattzufinden. Da war ich damals 2003 bei Bass und dann Hanks, King Orgasmus One, auf den ersten Untergrund-Releases. Das war wunderbar, weil noch ein, zwei Jahre vorher saß ich in meinem Kinderzimmer, kiffend an meiner Glasbong und habe diese ganzen Tapes gehört. Und ein, zwei Jahre später bist du mittendrin, sitzt bei den Typen im Wohnzimmer. Und das hat mir das erste Mal so gezeigt, ey, Träume können wahr werden oder es ist, Sachen sind möglich, ja. Ich habe mir früher mal nie irgendwas zugetraut. Ich dachte, oh mein Gott, wie soll ich das machen? Und irgendwann mal eine Wohnung und ein Haus und eine Familie. Also ich habe echt wenig von mir gehalten. Aber peu à peu, ja, durch diese Schritte konnte ich mich aufbauen. Und King Orgasmus One hat mir die Hand gereicht. Eingangs hast du auch Echo erwähnt. Der war auch jemand, den ich mal angeschrieben habe, dann nach Jahren, auch wo es bei mir gerade nicht so lief, irgendwo gefühlt so. Der dann auch gesagt hat, ey, ich feier dich, du bist eine Legende, komm, wir machen einen Track zusammen. Und es sind dann auch immer Momente, die mich dann wieder so ableveln, mir Selbstvertrauen geben. Deswegen würde ich Orgi und Echo so aus dem Rap-Game auf jeden Fall jetzt mal in erster Linie so erwähnen wollen.
Sag mal, schreibst du deine Texte alleine?
Mitunter. Ich habe mitunter aber auch Helfer, die mir zum Beispiel bei Hooks assistieren oder auch Songkonzepte vorgeben. Aber jetzt keine Copy-Paste-Texte, die ich jetzt eingerappt kriege und dann nachrappe. Aber ich arbeite gerne im Kollektiv, muss ich sagen. Es fing damals an mit Joker, den ich kennenlernte, Motrip. Leute, die jetzt mich vom Rap kennen, denen sagen die Leute auch was. Und mit denen habe ich im Kollektiv immer geschrieben und habe mich dadurch auch verbessert, weil die halt, ich hatte eine geile Stimme. Ich konnte irgendwie Sachen ausdrücken, aber ich konnte es nicht so versiert wie die beiden. Mit diesem technischen Aspekt, Doppelreime und so weiter. Ich habe viel von denen gelernt, habe dann auch weiterhin mit denen gerne gearbeitet, so meine Fertigkeiten ausgebaut und so mache ich es jetzt auch, wenn ich etwas, wo ich weiß, ich bräuchte da Hilfe oder ich fühle mich nicht so sicher in irgendeinem Metier, suche ich mir auch Hilfe, weil das ist für mich dann auch eine Stärke. Früher wollte ich immer alles können oder ne, und wenn ich das dann nicht konnte, bin ich verzweifelt, aber heutzutage weiß ich das. Dass ich mir da Hilfe holen kann und das dann einfach besser wird. Ich sage immer so, alleine, ich schaff's nur alleine, aber alleine schaffe ich es nicht. So, deswegen ist es keine Schande, sich
Hilfe zu holen. Ja, nee, auf jeden Fall. Wer waren denn deine Vorbilder damals? Oder wer war der Auslöser bei dir, dass du gesagt hast, okay, das will ich auch. Ich will auch rappen, ich will auch meine Gedanken auf Papier bringen und sagen und die Welt vielleicht verändern mit meinen Worten.
Boah, wer war das? Das fing an mit meinem Bruder. Mein Bruder ist Jahrgang 70, also 14 Jahre älter als ich. Der hat damals Two Life Crew, Run DMC, diese Platten gehört. Da war ich ganz klein, da hab ich das wahrscheinlich unterschwellig schon aufgenommen, dass es da irgendwie ein Sprachrohr gibt. Und wo ich dann immer mehr in die Welt abgetaucht bin. Ich weiß nicht, Nas lief damals auf Viva. If I Ruled the World mit Lauryn Hill. Bis heute eins meiner absoluten Lieblingslieder, wenn ich das höre. Geht mir das Herz auf. Diese Leute, DMX zum Beispiel aus Amerika. Und natürlich Kool Savas, Samy Deluxe. Das waren dann die ersten Leute, die auf MTV, Viva liefen. Absolute Liebe, natürlich mitgerappt, alles aus dem Kopf. Ich habe dann auch zu Hause mir mit meinem Kumpel Benjamin Eagle heißt er, dem bin ich auch heute noch befreundet nach 30 Jahren. Wir haben uns dann unseren Cam-Video 8 Camcorder aufgestellt und haben dann da Reime-Monster von Ferris MC und Afrop und so weiter dann nachgerappt und sind durch das Zimmer gesprungen. Und da ging es wahrscheinlich los. Also so die ganz normale alte Schule, Specialists aus Berlin zum Beispiel auch.
Übelst gefeiert. Und Dean.
Das waren halt so Vorbilder, wo man gesehen hat, krass. Aber es war jetzt nie so, oh, das willst du irgendwann auch machen. Irgendwo ist es dann einfach gekommen. Das erste Mal gerappt habe ich tatsächlich, oder einen Text geschrieben habe ich, wo ein Freund von mir damals, der hat irgendwie, gab es Stress im Freundeskreis und dann habe ich einen Diss-Track gegen meinen ehemals guten Freund geschrieben. So. Also es war auch so ein...
Aber in jungen Jahren.
Ja, ja, nee, mein erster, ich habe sogar das Buch noch, ich habe mein allererstes Textbuch noch und der erste Text ist vom 17. November 2001.
Boah.
Und das ist halt der Diss gegen meinen Kollegen. Und da bin ich auch voll stolz. Also dieses rote Büchlein habe ich noch zu Hause. Das ist voll geil.
Hast du viele Diss-Tracks gemacht?
Jetzt mitunter schon, ja. Ich habe mir früher halt ziemlich viel gefallen lassen und habe immer so ein bisschen zurückgesteckt. Aber jetzt nehme ich das gerne an. Also wenn mich jetzt einer angreift oder so im Internet, ist jetzt auch des Öfteren passiert in den letzten Jahren, habe ich immer sofort musikalisch geantwortet.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich verstehe dieses Game nicht. Ich verstehe diese Diss-Track-Nummer nicht und ich finde das auch teilweise wirklich anstrengend. So.
Ja, kann ich verstehen. Aber es ist auch wie so ein Wettbewerb, sage ich mal. Man misst seine Kräfte halt in dem Moment.
Welcher Track von dir ist dein absoluter Lieblingstrack?
Keine Tränen mag ich sehr. Das ist komischerweise ein Song, der eigentlich gar nicht Silla üblich ist, sondern der ist so ein bisschen auf Sing-Sang, Autotune, so eher was die neue Generation ausmacht. Aber gerade deswegen, weil ich darauf so stolz bin, dass ich das so in diesen Spagat hinbekommen habe, Gefühle und so diesen Sing-Sang, finde ich den Song besonders stark. Aber die Frage erwischt mich jetzt wirklich komplett auf den falschen Fuß.
Wieso? Ich finde die Antwort super.
Ja,
voll gut.
Es gibt wahrscheinlich aber auch noch andere Songs, die mir jetzt gerade nicht einfallen, die ich auch unglaublich finde.
Also aber
keine
Superheld?
Tränen würde ich erstmal nennen. Der ist sehr neu, also der braucht erstmal ein bisschen Zeit.
Oh, ich feier den.
Oh, danke.
Ich feier den.
Der muss wirken, der muss erstmal wirken.
Wer ist denn dein Superheld?
Mein persönlicher Superheld war früher Bret the Hitman Hart, also ein Wrestler.
Ich weiß, natürlich, der Bruder von Owen Hart.
Ja, na logisch.
Ich habe Wrestling geliebt.
Übertrieben, Anfang der 90er.
Richtig hart.
Das erste, was ich gesehen habe, war SummerSlam 92, da war ich 8. Er war damals im Wembley Stadium, es lief damals auf Tele 5.
Ja.
Und ich weiß noch, wie ich das gesehen habe nachts. Und dann zu meinem Papa gesagt, ey, ich habe so was im Fernsehen gesehen und voll cool. Und der hat mir gleich so die Illusion genommen, ja, das ist aber nicht echt, das
ja,
ist alles nur Show.
Bei mir war das klar, ich war so, ich habe es nicht geglaubt.
Nee, ich wollte es auch nicht glauben.
Und es gibt jetzt gerade voll die interessante Doku auf Netflix über die Entstehung von...
Ja, habe ich natürlich aufgesaugt direkt.
Ja, okay, alles klar.
McMahon, also war überkrass.
Ja. Ja.
Ich hab etliche DVDs, ich habe bestimmt 100 Wrestling-DVDs.
Ich glaube, ich bin auch so einer der wenigen Frauen, die sagen so, sie haben es gefeiert. Ich habe es immer geguckt, ich habe es geliebt.
Cool.
Aber ich war halt der größte Fan vom Undertaker. Ich war so, der Undertaker war so mein Man. So. Das,
ja, krass.
Den fand ich einfach geil.
Der Undertaker ist auch nach wie vor ja immer noch, glaube ich, ich weiß nicht, ob er immer noch aktiv
den
ist.
Den fand ich geil.
Das ist der Wahnsinn, ja.
Den fand ich richtig gut. Und sag mir bitte, hast du auch für andere Leute geschrieben?
Ja, aber nicht im großen Stil. Also es sind eher Untergrundartists, die auf mich zukommen oder befreundete Künstler. Und ich bin jetzt nicht in Songwriter-Camps aktiv. Ich bin froh, wenn ich meinen Scheiß mal auf gut Deutsch, also auf die Reihe bekomme und meine künstlerische Ader sozusagen da fließen lassen kann. Und Kunst ist für mich jetzt kein Klo, wo man hingeht und irgendwas hinterlässt.
Nee.
Oder jetzt auf Knopfdruck, so um 12 Uhr haben wir jetzt die Session und kommen auf Teufel komm raus. Das hat mich immer total unter Druck gesetzt und auch früher in Studios zu sein, mit Zeitdruck. Das war nie mein Ding. Also das so als Arbeit zu sehen. Man sagt ja immer, oh cool, ich habe mein Hobby zur Arbeit gemacht.
Ja.
Aber irgendwie habe ich mit den Jahren auch gemerkt, das ist irgendwie auch Bullshit, so, weil dein Hobby ist irgendwie, soll auch dein Hobby sein. Also, verstehst du, es ist dann so, dann wird aus dem Hobby Arbeit, was, wenn du das jedem deiner Hobbys die Arbeit machst, wo bleibt dann noch deine Freizeit oder wo bleiben dann deine Hobbys, wo bleibt dein Ausgleich? Und deswegen habe ich dann irgendwann so ein bisschen auch die Bremse gedrückt und habe mich halt breiter aufgestellt, wo ich früher 110% nur Musik und, ne.
Wie stehst du dem Deutschrap heute gegenüber? Was hältst du von dem, was gerade da draußen so passiert?
Ich bin sehr offen und ich finde das cool. Gerade kommen Leute hoch. So die, jetzt eine Zeit lang war so ein bisschen dieser Autotune-Bubble und dieses gekaufte Streams und wir machen alle la 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 Musik, so Capital Bra, so für Arme alle. So haben sich so ein bisschen so dem angelehnt. Ja, so Respekt an den Brattern, der hat ja da krass abgerissen. Aber es war sehr seelenlos und Louis Gucci Prada und ich komme im Aventador und ich fick die Bitch.
Es hat auch
so
extrem die Jugend verdorben, meines
sehr
Erachtens.
Sehr substanzlos.
Ja.
Tilly Dean und Yo und naja, ich sag mal so, also wir haben jetzt damals mit Frauenarzt und King Orgasmus One die Inhalte, die wir jetzt da Pornorap-mäßig gemacht haben, war jetzt auch nicht jugendfördernd oder so oder keine Ahnung. Ich glaube, das gehört auch ein bisschen dazu zum Rap, das Rebellische oder halt zu erzählen, was halt Phase ist. Aber ich merke jetzt gerade, dass wieder dieses Rappen wieder in den Vordergrund gerät.
So was
dieses,
ich cool finde.
Ja, so dieses versiert sein, coole Reime, coole Attitude und ja, es ist krass, also wie das verschwimmt, man. Ich könnte jetzt der Vater sein von so vielen Untergrundrappern, das ist verrückt.
Ja.
Bist wirklich, hätte ich, also es ist...
Aber du siehst top aus.
Oh, danke schön, das ist aber lieb.
Brutal, also man gibt dir auf jeden Fall nicht dein Alter.
Echt? 40?
Nein, nur nicht. Denken. Du bist noch nicht 40.
Ich bin 40 geworden.
Du bist schon 40?
Ja, ja, na locks.
Siehst du? Ich hätte das nicht... Wie? Kann doch gar nicht sein, du bist 84er.
Naja, dann guck mal auf das auf den
Ach so,
Kalender.
Ja, ist ja 24. Ach so, ja, krass. Siehst du, du siehst gar nicht so aus.
Mal.
Ja, ist ja, so alles schick.
Meine Mama ist auch mein Jungbrunnen, die sieht halt auch mit 75 jetzt aus wie, ich würde sagen, so wie 60. So. Also ich glaube, ich habe 15 Jahre Vorsprung, Gott sei
Und
Dank.
Und was sagen deine Eltern heute zu deiner Kunst?
Na, mein
die waren
Vater
ja am Anfang nicht so die größten Fans davon, dass du gesagt hast, du willst in die Richtung einschlagen.
Doch, die haben sich eigentlich nie so
positioniert. Okay, ich dachte, du solltest mehr so in die Beamtenschiene, in die Beamten.
Naja, das war eine Chance, die mein Vater mir gegeben hatte, aber der hat eigentlich auch nie so groß um mich, eigentlich nie groß mich an die Hand genommen oder so. Also hat mich eigentlich immer machen lassen, was auf der einen Art cool war. Auf der anderen Seite mich natürlich auch ein bisschen lost zurückgelassen hat in manchen Phasen, aber ist kein Vorwurf so. Die haben es nur nach bestem Wissen und Gewissen, denke ich, gemacht. Meine Mama hat mich immer unterstützt.
Cool.
Ja, mein Papa ist ja gestorben letztes Jahr im April. Das macht nichts. Das ist ein Dankeschön, aber das war okay. Und der war aber so vorne rum nie stolz. Der war immer so typisch, ja, was willst du jetzt hier mit dem Gucci-Gürtel? Guck mal, ich habe hier einen Gürtel, den habe ich schon seit 10 Jahren und der hält die Hose auch. Was willst du hier
er
mit
hat
dem,
nicht unrecht.
Was willst du hier mit dem Audi
er
und so?
Die unrecht.
Audi-Fahrer sind die schlimmsten, ja. Aber ich hätte mir halt auch mal gewünscht, ey, so, ich bin stolz, cool.
War er bestimmt.
War er auch, weil darauf wollte ich jetzt hinaus, genau. Und auf der Arbeit hat er immer so diese Bravo-Poster, dann war ich in der Bravo dann noch irgendwann, haben mir seine Arbeitskollegen aber irgendwann gesagt, nach dem Tod, sondern dass er immer Poster von mir in seinem Büro hatte und
Krass.
Da voll stolz drauf war.
Oh, es ist schön.
Aber mir selber konnte das nicht sagen.
Ja, naja, okay.
Aber so ist es eben.
Aber das ist auch eine Generationssache, ja.
Wie
ich glaube,
geprägt wurde.
Ja, ich glaube
so.
Auch. Wenn du in die Vergangenheit reisen könntest und dem Zilla gegenüberstehen würdest, der so seinen ersten großen Hype erlebt, ja?
Hm.
Welchen Rat würdest du ihm geben?
Diggi, bleib locker. Alles wird gut. Glaub an dich. Ein paar Floskeln noch so in die Richtung. Mach dich nicht verrückt spring nicht auf jeden Zug auf, sondern sei dein eigener Zug.
Das hast du getan, ne? Du hast versucht, auf jeden Zug aufzuspringen.
Genau, ich wollte auf jeden Zug aufspringen, weil ich irgendwo immer versucht habe, ich wollte immer gefallen, ich wollte immer den Anschluss haben, weil ich selber eben mit mir nicht hundertprozentig im Reinen war, nämlich nicht hinstellen konnte, so, das bin ich, mit meinem hängenden Auge, mit meinem Pickel, mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen, also ich habe ziemlich in mich gekehrt, in mir.
Was man gar nicht glaubt, weil jemand, der so introvertiert ist, wie du das über dein früheres Ich in vielen Interviews gesagt hast, das passt gar nicht zu dem Zilla, der du heute bist, der auf der Bühne steht, der präsent ist, der stark ist und der auch eine extreme Ausstrahlung hat.
Dankeschön.
Das ist so voll.
Das stimmt. Auf der anderen Seite ist es, wie du gerade sagst, waren wir gerade beim Thema Prägungen. Es ist so, ich hatte früher so Pickel und war so unglücklich mit meiner Haut. Ich konnte gar nicht mich im Spiegel angucken. Und auch das habe ich heute noch. Nicht, dass ich mich nicht mag, weil ich sehe mich dann auch immer auf Video und oder denke so, ey, du siehst ja schon, also bist du schon eine ganz schöne Schnitte und so. Wirklich, also dann finde ich mich auch selber cool, aber so fühle ich mich halt nicht. Also ich bin manchmal trotzdem, wenn ich dann zu Hause im Bad bin, lasse ich das Licht aus und vermeide.
Immer noch?
Ich vermeide so den Blick in den Spiegel und so, ja.
Was?
Ja, aber ich zelebriere mich halt. Nicht so sehr. Ich feiere mich schon irgendwo, aber das ist tief in mir noch so verankert, irgendwie dieses Unsichere so ein bisschen. Ja, tatsächlich.
Was auch ein voll guten Schlenker ist zu meinem nächsten Thema. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, Vom Alk zum Hulk.
Mhm.
Und du gehst auch ganz offen damit um, dass du ja...
Alkoholiker bist.
Aber Moment, eine Frage. Du bist trockener Alkoholiker, richtig?
Richtig, stimmt, ja.
Das ist muss man... Ja, ein großer. Seit wann bist du trocken?
Ich muss dazu sagen, ich habe auch Rückfälle gehabt. Also ich habe jetzt
hat Rückfälle.
Ich kann jetzt nicht sagen, also trocken, also so bewusst das erste Mal trocken wollte ich sein 2010. Und dann hatte ich immer lange Phasen, dann mal 8 Monate, Dann das längste war dann mal 2015, da war ich dann mal 14 Monate clean. Aber dann hat es mich immer wieder umgehauen, 2015 in der Entzugsklinik, 2019 in der Entzugsklinik. Und seit ich geheiratet habe, das zweite Mal Anfang 2020 und jetzt kommt's, ja auch noch eine andere Tätigkeit aufgenommen habe, neben der Musik. Und dann kam auch noch der Hund in diesem Jahr. Also seit das alles ist, dieses Fundament sich sozusagen noch mehr aufgebaut hat, seitdem sind die Rückfälle sehr selten geworden. Also wo ich früher gesagt habe, okay, in einem Jahr ist es viermal passiert, ist es jetzt vielleicht in vier Jahren viermal passiert. So, also,
super.
Also wirklich lange Pausen und dann auch so ganz im Stillen irgendwie so leider Gottes oder was heißt leider irgendwo so das Gefühl der Belohnung. Es ist jetzt nicht mehr so wie früher, oh Gott, ich bin gestresst, wie ich eingangs meinte, oh Gott, so ein bescheuerter Tag, heute ist Zollamt und so und die Welt und jetzt regnet es auch noch und ich bin nass. Also früher hat man ja bei jedem Anlass, den es gab, hat man ja durch den Grund gesucht sozusagen. Oh, jetzt ist mir wieder das passiert und jetzt muss ich da flüchten oder so. Und heutzutage ist es eher so das Belohnungssystem, wenn ich einfach zu lange so auf dem positiven Grind bin, habe ich irgendwann das Gefühl, ich entlaste mich jetzt oder ich belohne mich damit und merke dann aber, dass es halt nicht der Wahrheit entspricht.
Und wie sieht es dann aus bei dir? Ist es dann, also weil du sagst über dich selber, dass du Quartalstrinker warst. Wie sieht es dann aus, wenn du so einen Rückfall hast?
Ich trinke mich dann ins Koma. Also
immer noch?
Ja, also ich trinke dann, ich fange dann an und merke dann aber schon, die zweite Flasche, da kann ich mich dann schon gar nicht mehr entsinnen, dass ich dann nochmal losgehe und zum Glück bin ich immer wieder aber einfach im Bett gelandet. Nicht wie früher auf der U-Bahn-Station oder so. Also ich bin ja laufend von der Feuerwehr irgendwo aufgesammelt worden und so, weil ich einfach mal die Flaschen halt so richtig pullenweise extra so, ne? Ich war nie so der Typ, der jetzt abends ein Bier trinkt und dann irgendwie einen Kasten Bier oder so, sondern ich ex eine Flasche Whisky weg und krieg dann so den Turn. Und dann irgendwann ist halt Filmriss vorprogrammiert auch. Also ich bin so.
Du hattest auch eine Nahtoderfahrung?
Ja,
2009. Erinnerst du dich daran?
Ans Aufwachen erinnere ich mich, aber ich habe nichts wirklich gesehen oder so, ne.
Aber ganz kurz, du bist jetzt auf Tour gewesen, richtig? Mhm. Und dann ist ja Aftershow-Party und dann trinken ja alle. Und was machst du dann?
Ich ziehe mich dann zurück. Ich gehe aufs Hotel, ich habe ja Gott sei Dank jetzt meine Hobbys, meine Karten, ich gucke dann nachts, freue ich mich auf mein Basketballspiel.
Ja, ist es nicht viel geiler?
Auf der Zeit ist voll geil. Ist ja
also hast du nicht Angst davor? Also ich verstehe, also
Angst?
Ich verstehe, dass das eine Sucht ist und dass man nicht einfach sagen kann, okay, man ist jetzt da raus, aber ja, Angst, weil du sagst selber, wenn du dann wieder trinkst, dann trinkst du dich ins Koma sozusagen.
Ja.
Und dann, also kannst du mir nicht erzählen, dass es dir danach gut geht?
Nee, dann habe ich danach schon ziemlich toll zu knabbern wieder an mir und mache dann wieder, okay, krass, guten Morgen, Matthias, also du weißt ja schon, dass du krank bist. Und dann bin ich zum Glück durch meine Automatismen im Alltag halt wieder direkt drin.
Ah, das schaffst du jetzt aber mittlerweile.
Ja, komplett, ich bin dann sofort am nächsten Tag wieder drin, weil Gassi gehen,
Das ist abliefern. Das, was ich meine, ich hätte einfach Angst davor, das zu machen, weil ich Angst vor den Konsequenzen hätte, die danach auf mich sozusagen einprasseln.
Ja, deswegen bin ich wahrscheinlich auch, aber die Angst ist unterschwellig, die findet jetzt nicht allgegenwärtig statt, oh Gott, ich bin so ängstlich und sondern ich habe einfach von diesen ganzen Erfahrungen mittlerweile so einen Respekt und weil ich mich selber auch auf einem ganz anderen Level respektiere, hat sich das so, ist es so auf mich übergegangen, dass ich da gar nicht mehr die Gedanken in diese Richtung, die werden ganz selten dahin gelenkt.
Okay. Aber es ist weniger geworden. Also es ist jetzt nicht so, dass du.
Es ist viel weniger geworden. Das hat oft damit auch zu tun mit Lockerheit oder mit so Ekstase oder irgendwas zu spüren in dem Sinne. Also ich bin schon eher so ein kühler Typ, sag ich mal. Jetzt nicht von meiner Art nach außen kann ich ziemlich herzlich wirken und ich lache viel und mache auch blöde Sprüche und Späße und so weiter. Aber ich spüre eigentlich in mir drin wenig. So, und muss es halt immer durch die Sachen, die ich mache. Ich brauche immer Dopamin. Ich muss zum Beispiel, ich habe einen Shop für Basketballkarten. So, wenn er 4 Stunden nicht die Dollarzeichen Ching-Ching machen und ich 4 Stunden nichts verkaufe, geht bei mir die Stimmung gleich so runter. Wenn ich jetzt keine Feedback bekomme, so Social Media nutze ich mit Bedacht mittlerweile, aber es ist ja auch Zuckerbrot und Peitsche. Du postest irgendwas Cooles, alle finde ich toll. Du machst irgendeinen Fail, Shitstorm des Grauens. Oder du wirst auch belohnt mit einem coolen Bild, kriegst 1000 Likes, dann einen Tag später, du denkst, du postest wieder was Cooles, kriegst nur 200 Likes, denkst du, was habe ich denn jetzt falsch gemacht und was ist mit mir jetzt nicht richtig? Also es ist total gefährlich.
Das geht dir so nah.
Nee, also das habe ich beobachtet. Okay. Deswegen versuche ich mich davon frei zu machen. Aber ich merke, dass ich eben so gepolt bin, dass wenn ich was Positives spüre, sofort meine Laune steigt. Aber wenn da mal nur kurze Zeit nichts passiert, geht es halt wieder runter. Das heißt, ich brauche den Kick. Sei es, wie gesagt, Musik, Anerkennung, finanziellen Push, Sport.
Aber ey, Push, ganz ehrlich, du bist seit 20 Jahren am Start.
Ja.
Das muss dir doch zeigen, also das muss dir doch schon zeigen eigentlich, dass die Leute da draußen Interesse an dir haben, dass die
Klar.
Leute dich feiern.
Aber
das, du bist ja da.
Ich bin da, die Leute berichten, heute wieder kam so ein Bericht in der Rap-Show da und so, das ist ja ein sehr relevantes Newsportal, sage ich mal, für Deutschrap. Ich finde da immer noch statt, nach wie vor, aber frag mal hier den Sänger von Linkin Park oder so, ich meine, der hatte so viel Aufmerksamkeit, so viel Fame, so viel Ruhm. Und der hat sich ja auch dann erhangen zum Beispiel. Ich hoffe, ist es Linkin Park gewesen, oder? Die haben doch jetzt eine neue Frontfrau. Sorry, wenn ich jetzt irgendwas Falsches sage, aber ich glaube schon. Aber gut, das kannst du ja auch viele Künstler beziehen. Also so viele Künstler haben Ruhm und finden statt und sind halt aber todesdepressiv. Ich würde mich jetzt nicht als depressiv bezeichnen, weil das ist noch ein ganz anderes Thema, wo ich auch viele Bücher gelesen habe, und als depressiv würde ich mich auf gar keinen Fall bezeichnen.
Was ja auch nichts Schlimmes ist, wenn man depressiv ist.
Nee, überhaupt nicht. Nee, ich sag nur, ich suche dann immer, habe auch nach Krankheitsbildern gesucht und so. Und ich bin entscheidungskräftig und kann machen, kann tun. Aber trotzdem bin ich halt auch ein Suchtmensch und süchtig ist man ja sein Leben lang. Deswegen sagt man ja trockener Alkoholiker. Trotz alledem findet das jeden Tag statt, dass ich mich eben nicht vollwertig fühle, wenn nichts von außen kommt. Also ich.
Du brauchst die Anerkennung von draußen, damit du dich vollwertig fühlst?
Was heißt von draußen? In sämtlichen Formen oder auch von mir selbst. Wenn ich jetzt beim Sport war, oh Gott, dann bin ich so krass motiviert, 3 Stunden danach könnte ich Bäume ausreißen. So, ich fühle mich dann selbst wieder. Aber ich sage, ich brauche immer irgendwas, um mich zu spüren.
Ist so, ja.
Ja. Aber jetzt zum Beispiel auch, wenn ich da mit meinem Hund auf der Couch sitze und der legt sich so auf mein Bein und ich kusche, das ist dann auch schon wieder klar. Liebe, Zuneigung ist ja auch schön.
Voll. Also voll
sehr
wichtig auch.
Sehr wichtig.
Voll wichtig auch.
Und dadurch, dass ich mir das selber halt weniger geben kann, so, weil ich mich eher so in einem, es klingt jetzt so härter als es ist, aber ich bin eher so da zwiegespalten. Ich sehe mich schon eher in einem negativen Licht als in einem positiven. Ich kann mich aber auch hemmungslos selber feiern und zelebrieren und habe auch in mir tiefes Bewusstsein und ein tiefes Vertrauen, Urvertrauen in das, was vor mir liegt und dass ich allen Widerständen trotzen werde.
Aber woher kommt...
Und es mit jedem aufnehmen kann. Aber trotzdem habe ich eine gewisse Demut, weil ich auch schon mal höher geflogen bin.
Mhm.
Und diese Höhenflüge... dieser Aufprall dann zurück immer das Schmerzhafteste war. Und deswegen bin ich ganz zufrieden eigentlich mit diesem zwischen Himmel hochjauchzend und zu Tode betrübt, so dazwischen zu sein, bin ich eigentlich ganz zufrieden mittlerweile mit meiner Position.
Ja, aber ich frage mich, woher kommen diese Selbstzweifel? So, das ist für mich so, ich versuche das irgendwie, ich hinterfrage das in Bezug auf deine Person, weil ich kann es nicht greifen. Okay, ich verstehe, du hast gesagt, du hast dich als Jugendlicher unattraktiv gefühlt. Du hast, also so ein bisschen was hast du ja erzählt, aber es ist für mich einfach, ich verstehe es nicht. Du bist erfolgreich in der Musik, du hast den Sport, du hast diese Selbstzweifel. Warum? Woher kommt das?
Das weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich, ich bin ja auch nicht jetzt vom Fach oder so, oder, aber es hat ja viel auch mit der Prägung zu tun als Kind oder die ersten 4 Lebensjahre oder so. Vielleicht wurde ich einfach links liegen gelassen oder ich weiß es nicht. Da bin ich nicht, wie gesagt, nicht vom Fach und da will ich auch nicht Prognosen so gesehen aufstellen. Ich spüre es halt und diese Löcher können auch gestopft werden und das ist auch so ein bisschen, das ist ja auch das Schöne. Ich meine, die Karten werden ausgegeben und man spielt damit halt so. Ne?
Super anstrengend teilweise.
Kein gutes Blatt so bekommen irgendwie gefühlt, aber trotzdem alles auf die Karte gesetzt. Und das ist ja okay, da liegt ja auch die Würze im Leben drin. Also wenn jetzt alles so immer toll wäre und jeden Tag, hey und ja, oh, und ach, ist es toll am Leben zu sein und wie geht's dir nicht auch so? Ich meine, da liegt ja auch so die Würze drin irgendwie, da seinen Weg zu finden. Und das macht mich auch stolz. Also früher war es so, es hat irgendwie eigentlich mein Haus wie so ein, also wenn ich jetzt mein Leben wie so ein Haus betrachte, dann hat es irgendwann oben früher reingeregnet, dann war so ein Leck im Dach. Und ich habe immer versucht, dieses Leck sozusagen irgendwie mit einer Plane zuzudecken und irgendwie, oh Gott, wie kann ich mich beschützen vor der bösen Außenwelt? Aber habe dann erst gelernt, dass ich viel tiefer gehen muss und erstmal das Fundament des Hauses richtig aufbauen muss, dass es am Ende gar nicht mehr oben reinregnen kann. Also von unten herauf sozusagen erstmal das Fundament schaffen für ein gesundes und schönes Zuhause und nicht irgendwo einziehen, wo man dann irgendwie guckt, wie komme ich jetzt hier klar. Und
da ja, die Schönheitsreparaturen sind nur oberflächlich.
Genau, und da musste ich erstmal ganz tief gehen und bin auch einsam. Jetzt die letzten 2-3 Jahre habe ich meine Runden gedreht, nur mit meinem Hündchen. Zweite Ehe zum Beispiel ist jetzt auch, wir sind jetzt auch getrennt, was auch okay ist, weil ich mich sehr isoliert habe und endlich gelernt habe, mich selber zu lieben. Und das lese ich dann auch immer in so Ratgebern oder bei Instagram wird es dir dann auch angezeigt. So ein Mann muss dann erstmal sich isolieren, an die Essenz zurück, um dann wirklich ein Mann zu sein irgendwann.
Was ja echt ein harter Kampf ist. Also dieses sich isolieren und sich mit sich selber zu beschäftigen und sich mit seinen ganzen Dämonen auseinanderzusetzen, ist übertrieben Therapie. Das macht auch echt keinen Spaß. Aber wenn man das irgendwann mal geschafft hat, ist man, glaube ich, ein bisschen freier im Kopf.
Ich bin mittlerweile total gerne allein. Und
früher nicht?
Nee, früher habe ich immer was gebraucht, auch wenn mich dann jemand verlassen hat. Oh Gott, ich bin nicht gut genug und nicht vollwertig und was ist mit mir falsch? Und jetzt so habe ich das, stecke ich das alles weg. So, ich kenne meinen Wert.
Geil.
Ich kenne meinen Wert.
Hast du das Buch selber geschrieben?
Mit Dennis Sand zusammen von der Welt. Das ist ein Redakteur der Welt. Wir haben uns bei meinem Lieblingskroaten getroffen über 3-4 Monate, relativ häufig. Und er hat es quasi federführend für mich.
Und hat dir das gut getan?
Das war richtig cool. Auch hat natürlich auch mein Alpha-Männchen-Trieb so befeuert. Ey, geil, du schreibst ein Buch und so. Die Leute interessieren sich dafür. Und es tat gut. Ich bin auch stolz auf die Geschichte, weil ich nehme mir da kein Blatt vom Mund.
Du bist auch der Einzige, der sich so hinstellt und nackt macht. Kann es sein? Also, okay, bei anderen wird darüber geredet, aber sie stellen sich
nicht hin. Sido hat es jetzt letztes Jahr auch gemacht. Der hat sich ja auch fast zugekruxt oder was auch immer der gemacht hat.
Stimmt.
Und dann war es ja auch so, jetzt kommen meine Beichte und... Bei ihm weiß ich es halt jetzt nicht, ob es einfach ist, um jetzt, weil er dann sein Paul-Album promoten wollte, weil es dann halt doch so ist. Da geht es ja um viel Geld und Majors und so, die sagen dann, ey, du musst dich jetzt nackig machen, weil jetzt bringst du dein persönlichstes Album raus. Oder ob es auch wirklich, ne,
ich will aber jetzt nichts unterstellen. Nein, aber der hat sich ja anders nackig gemacht als du. Ich meine, du, wie du selber schon sagtest, du nimmst kein Blatt vom und du gehst super offen und ehrlich damit um. Ich bewundere das, weil gerade in deiner Branche, in deiner Szene, in der du dich so bewegst und diese ganzen Alpha-Männchen, ich kenne keinen, der sich hinstellt und sagt, ey, ich hab da... Doch, stimmt nicht. Hier, wie heißt er, mit dem Kapi immer gemacht hat?
Samra.
Samra hat das auch gemacht.
Ja, der ist auch jetzt auf dem positiven
der
Weg.
Das hat, genau.
Mit Wohlwollen auch hat er sich wirklich auch
gefangen,
daraus gekämpft.
Ja.
Finde ich auch sehr gut.
Hoffentlich bleibt das so. Das ist
hoffentlich bleibt es so.
Aber du warst der Erste.
Vielen sagt man ja nach, dann immer, das höre ich dann auch so viel, Mann, aber damals, wo ihr so kaputt war, da war die Mucke viel geiler
schlimm.
Und so.
Finde ich ganz schlimm, sowas.
Und das ist dann tatsächlich vielleicht auch so, weil gerade wenn man dann so fertig ist, jetzt ist dann alles immer so glatt gebügelt und so. Ich merke das auch manchmal, wenn ich dann so stocksteif im Studio bin und komplett clean auf 1,5 Liter stillem Wasser und so. Es ist halt was anderes. Es ist halt,
ist doch geil.
Es ist halt nicht der Rock'n'Roll und es ist nicht dieses Kratzige und früher auf die Bühne kurz einen halben Liter Whisky vorher. Und es hat auch früher alles funktioniert. Boah, war das cool.
Wirklich?
Sagst du, meine erste Tour und boah, habe ich mich gefühlt wie ein Rockstar. Es war so cool. Also ich kann das jetzt so sagen, es war so cool, weil...
Erinnerst du dich denn da noch an alles?
Ja, und ich hab die Texte auch. Ich hab im tiefsten Suff mit 3 Promille, ich hab die Texte alles runtergerattert. Und irgendwann im Alter wurde es halt irgendwie anders. Dann habe ich gesoffen und dann auf der Bühne und wusste ich gar nicht mehr, wo ich bin und so. Also früher, ich glaube, Jugend, wenn man jung ist, geht das alles noch. Und habe ich mich krass gefühlt.
Ja, ich feiere den trockenen Salat.
Ja, ich feiere das jetzt auch mehr, weil alles, was dann da dran hing hinten, es ging halt einfach nur noch bergab.
Und da bist du immer runtergegangen und jetzt wieder hochgegangen.
Genau.
Kannst stolz sein.
Jetzt habe ich so einen schönen Rucksack. Ich habe jetzt so viel auf meinem Weg, auf so viel Erfahrung gemacht und habe jetzt einfach wie so ein Reisegepäck angehäuft sozusagen, so Werkzeuge, Tools. Das heißt, wenn da früher so ein großer Berg war, sei es eine emotionale Hürde oder beruflich oder was auch immer. Gott, keine Chance und so. Und dann habe ich irgendwie die Abkürzung genommen durch den Alkohol und mich da irgendwie rübergebeamt oder was auch immer, wie ich das gemacht habe oder was ich mir davor gemacht habe. Aber mittlerweile habe ich so ein Reisegepäck und da habe ich die nötigen Werkzeuge. Dann
voll gut.
Halte ich jetzt mal inne und sage, so, was machst du denn jetzt und so, wie oft standest du denn schon vor der Situation? Was hast du denn damals gemacht? Was lief schief? Und kann mich dann da ganz gut hochkraxeln über den Berg.
Ja, ich bin auch fest davon überzeugt, dass der liebe Gott jedem Menschen das Paket mit auf den Weg gibt, das er auch schafft, irgendwo ein Stück weit zu tragen.
Das stimmt. Es gibt da wirklich auch, ich bin auch gläubig, auch ich war früher Messdiener und durch meine Mama, die aus Bayern kommt, auch und war sehr christlich aufgewachsen. Also meine Mutter zum Beispiel, die hat sich ja dann von meinem Papa auch getrennt vor 10 Jahren. Und dann durfte die auch nicht nach Bayern, da war sie schon über 60. Und dann durfte sie nicht mit ihrem neuen Mann auch nach Bayern zu ihren Schwestern kommen,
so weil
die verheiratet waren. Und
okay,
so.
Krass.
Richtig krass.
Okay.
Ja, deswegen habe ich da auch immer so ein offenes Ohr für. Ich bete auch täglich morgens, aber das heißt aber, nee, nicht aber. Also ich habe so.
Ist geil. Ist voll befreiend.
Voll befreiend.
Ja.
Und was wollte ich gerade eigentlich sagen? Ach genau, ich glaube einfach, dass der liebe Gott, was du auch sagst, man kriegt immer nur das mit, was man auch bewältigen kann. Und ich glaube, es gibt da auch eine Tür, die der liebe Gott für dich aufmacht, die niemand schließen kann. So, die ist da. Und egal, wer mir jetzt versucht, Steine in den Weg zu legen oder wer mich wieder verschmäht oder irgendwas tut, diese Tür ist offen. Wenn ich dran glaube, dann wird die auch nicht verschlossen sein. Und dann wird, egal wie die Widrigkeiten sind, werde ich da durchgehen.
Geil. Sag mal, mein Lieber, du hast gesagt, du hast noch parallel zu deiner Leidenschaft der Musik einen, ich sag jetzt mal, bürgerlichen Beruf. Ich bin mir nicht sicher, ist das jetzt diese Leidenschaft mit den Basketballkarten oder hast du noch einen anderen richtigen Beruf?
Noch was anderes, was heißt richtigen Beruf? Ich sehe es eher so als Nebentätigkeit. Also mein Hauptberuf ist natürlich schon die Musik. Aber es ist etwas, wo ich von 4 bis 10 Uhr jeden Morgen so eine Teamleader-Tätigkeit.
Morgens? 4 Uhr?
Von 4 bis 10 arbeite ich jeden Tag, ja.
Warte mal, 4 Uhr morgens?
Ja.
Wie?
Na, ich muss von 4 bis 10 bin ich in meiner Teamleader-Tätigkeit und komme dann nach Hause. Und
warum?
Wie warum? Na, weil mir das gibt nur Substanz.
4 Uhr morgens?
Und ich liebe es, früh wach zu sein.
Wirklich?
Ich liebe es
wann
auch.
Wann stehst du denn dann auf?
Um 3.45 Uhr klingelt mein Wecker.
Und wann gehst du schlafen?
Leider Gottes momentan, weil ich halt so viel beschäftigt bin mit Musik und dann noch Basketballkarten, oft erst um Mitternacht. Aber wenn ich 3,5 Stunden schlafe, bin ich mitunter fitter, als wenn ich 7 Stunden schlafe. Dazu muss ich aber sagen, ich schlafe tagsüber auch.
Okay, ja. Musst du auch?
Muss ich.
Okay.
Muss ich, also ich komme dann nach Hause so um 11 und dann gehe ich mit dem Hund erstmal eine schöne Runde. Ich bin dann ganz stolz, ich bin dann so glücklich, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Weil früher bin ich oft aufgewacht und oh Gott, was machst du denn jetzt und so und du musst noch dies und das, und dann war ich wie gelähmt. Aber heutzutage gibt es diesen Lähmungsprozess nicht mehr, weil ich ja eine Verpflichtung habe.
Und das macht dir Spaß, was du da machst?
Und ich muss das für mich machen. Das macht mir Spaß. An manchen Tagen bin ich natürlich so, Gott, will ich jetzt gern weiter schlafen, so, ne? Aber ich habe gelernt, einfach den ersten Wecker so nicht in den Snooze-Modus. Ich stehe auf und mache das. Und das Gute ist, es ist bei mir 3 Minuten entfernt. Also es ist wirklich, es ist ein Katzensprung, so, ja.
Und was machst du da?
Ich bin Teamleader in einem Betrieb und mache sowas wie Stechkarten oder teile die Mitarbeiter auf ihre Position
ein. Also so ein richtig, richtig Routine-Job. Also so ein Job, der...
Genau,
der
es ist auch sowas, so, wo ich einfach abhake, Checklisten sozusagen.
Krass.
Das ist voll cool, weil da ist auch so, wenn ich wenig schlafe, ist man jetzt ja nicht besonders kreativ oder das Gehirn funktioniert. Aber so diese simplen Sachen einfach zu funktionieren, das geht dann.
Ich glaube, um 4 Uhr morgens, das ist so für mich Albtraum.
Echt?
Ey, Mann, ich muss um 6 klingelt mein Wecker und ich habe Snooze bis 6:15, teilweise bis 6:30 und dann ist echt, ich muss jetzt aufstehen.
Kann das nicht, weil das macht irgendwie auch keinen Sinn eigentlich, weil das ja so für mich so ein schöner Schlaf dann ist.
Brutal.
Bin ich dann wieder raus und
richtig
ich, oh
hässlich. Bei mir ist sogar so,
ist wenn. So gemütlich. Ich mag das Gemütliche halt, weil ich auch gemütlich
wenn
bin.
Wenn ich um 12 aufs Handy schaue und ich sehe, es ist 12, dann fange ich schon an zu rechnen. Scheiße, du hast jetzt nur noch 6 Stunden und dann guckst du um 1, okay, jetzt sind es nur noch 5 Stunden. Um 3.45 Uhr aufwachen, ich würde sterben.
Ich liebe das, ne, weil es ist geil, weil du hast auch jetzt im Winter, wenn die Tage eh so kurz sind, ich habe die komplette Range. Ich merke, wenn die Sonne aufgeht, so, ich nehme es alles mit. Und habe sozusagen viel Tageslicht auch.
Das heißt, du machst diesen Job Montag bis Freitag, dann kommst du nach Hause, Hund, Dann
ausruhen, ich gucke immer Basketball, ich bin der größte LA Lakers-Fan, es gibt kein Spiel, was ich nicht gucke, aber dadurch, dass ich jetzt halt diese Berufung da habe.
Was ist das für eine Berufung? Was sind das für Karten? Was machst du da genau und wo gibt's die?
Die importiere ich aus Amerika. Das sind Basketballkarten, also das, jeder, der in den 90ern aufgewachsen ist.
So wie heute Pokémon-Karten alle genau, sammeln genau. Leute immer noch Basketballkarten.
Richtig, und ich vercheck aber auch die aus den 90ern, also ich habe dann irgendwann...
Sind die nicht voll teuer?
Kommt drauf an, es gibt natürlich extrem teure Boxen, es gibt aber auch, man nennt es die Junk Wax Era, es gab damals eine Ära Anfang der 90er, da wurden Hunderttausende von diesen Boxen produziert und es gibt immer noch Zehntausende Boxen, das heißt, da gibt es halt auch niederpreisige Sachen und ich bin aber somit unter der Einzige in Deutschland, der das so, der die, es gibt, man nennt das Displays, wo diese einzelnen Packs drin sind.
Ja.
Und ich mache halt alle Boxen auf und verkaufe diese einzelnen Packs. Also bei mir, ich habe so einen Shop, ich bin wie so ein riesiger Kiosk sozusagen. Weißt
wie
du,
heißt
wie so
der Shop?
Mr. Nice Guy Urban Collector, das bin
Mr.
ich.
Mr. Nice Guy.
Mr. Nice Guy Urban Collector, das ist auch der Mr. Nice Guy Howard Marx. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
Ich habe das Buch gelesen, ich habe es verschlungen.
Super, ich auch, richtig geil.
Hammer.
Und ich bin sozusagen der Typ, auch der den geilen Shit an die Leute bringt.
Aber legal, genau. Schaust du die Karten legal. Hierher. Ist das dann auch so für dich, also... Meine Kinder haben Pokémon-Karten gesammelt und es ist dann wirklich so, die Packs werden ganz vorsichtig geöffnet und dann wird richtig zelebriert.
Genau, weil der Motherfucker da drin sein kann, der Glurak oder
genau,
so. Oder wie
genau,
die heißen.
Genau. Und dann wird auch richtig, die trommeln dann auf dem Tisch rum. Genau. Fühlst du das auch so bei deinen Basketball-Packs?
Ja, so fühle ich das auch. Zu Anfang war ich halt so, mein Vater starb, ich muss ganz kurz ausholen, er starb im April 2023 und da ging das bei mir erst wieder los. Ich habe ja 25 Jahre damit nichts zu tun gehabt mit Basketball-Karten.
Aber mit Basketball. Also Basketball war immer dein...
Ja, aber nee, auch als Michael Jordan 98, da war ich 14, da hat Michael Jordan seine große Zeit damals gehabt mit den Chicago Bulls und dann hat er aufgehört und damals, wo dann sozusagen das mediale Echo in Deutschland hat dann auch nachgelassen, da kam zwar Dirk Nowitzki, aber es gab keinen Basketball mehr im Free TV und komischerweise habe ich dann auch erst 20 Jahre später, 2018 wieder angefangen, Basketball, mich für Basketball zu interessieren, ist total verrückt. Ich nenne es jetzt so, ich war halt blöderweise damit beschäftigt, erwachsen zu werden damals. Wie gesagt, das war so dieses auf Züge aufspringen. Wo bist du eigentlich? Aber jetzt schließt sich der Kreis und das will ich jetzt kurz erzählen. Mein Vater starb und dann habe ich von meinem guten Freund Max von damals eine Nachricht bekommen bei Instagram. Ich habe das mit deinem Papa gehört, es tut mir leid, weißt du noch damals im Kinderzimmer und so weiter, wo wir dann mit den Karten gespielt haben. Kannst du mir mal deine Adresse senden? Und ich dachte, ja, cool, schickst du ihm. Ich dachte, Beileidsbekundung einfach so, ne, so obligatorisch, was man halt so bei einem Verlust schickt. Und dann schickt er mir so einen Umschlag, ich mach den auf und dann hole ich so, da, so diese Basketballkarten waren immer so in so einen Seiten mit 9 Fächern geordnet. Ich hole so Karten raus und denk so, krass, das sind doch die Karten, die mir gehört haben.
Nein.
Und die sind irgendwann zu ihm übergegangen. Max hat die damals irgendwie dann einfach mitgenommen. Und hat er mir so einen emotionalen Brief dazu geschrieben und meinte, ey, guck mal, das sind die Karten, die haben jetzt hier schon 9 Umzüge überlebt. Und das hat mich so sehr an uns immer erinnert. Ich habe sie immer aufbewahrt. Und als ich das bekommen habe, mein Vater ist gerade gestorben vor 3 Tage vorher, ich kriege diese Karten und ich kann es dir nicht erklären, aber in diesem Moment habe ich mit meinem inneren Kind angefangen, Frieden zu schließen. Weil es war so, ich habe meinen kleinen Matthias damals 98 so im Kinderzimmer einfach so zurückgelassen, weißt du? Ich habe ihn so zurückgelassen. Und hab dann eigentlich gemerkt, ey, was hast du gemacht? Warum hast du dich selber so verleugnet? Ich hätte eigentlich diese Basketball-Passion, das war einfach ich. Das war so alles, was ich so gern gemocht habe. Und dann durchs Erwachsensein habe ich einfach gedacht, nee, kannst jetzt hier nicht mit Karten spielen. Also so unterbewusst. So, dann habe ich das so weggedrängt. Und dann konnte ich jetzt wirklich nach Hause gehen in mein Kinderzimmer, mich so neben den kleinen Matthias setzen und sagen, komm, was ich auch vorhin meinte, wird schon alles. Komm, lass mal ein paar Karten holen und so und einfach Spaß haben. Und darum sollte es ja eigentlich auch gehen.
Was für eine geile... Ich bin voll... Wow, shit, was ist denn das?
Ein Telefonat?
Ja, aber nicht bei mir.
Wer ist das?
Ich weiß nicht, bist du das?
Ist doch noch dein Handy.
Nein, meins ist im Flugmodus.
Meins auch.
Weird.
Das ist jetzt mein Papa vielleicht, vom Himmel aus.
Du siehst ja gerade, wie emotional ich bin. Ich bin im Flugmodus, ich war's nicht. Komisch. Ich bin im Flugmodus, ich lüge dich nicht an.
Es hat gerade geklingelt, ne?
Ich weiß, ist es dein Handy sicher nicht?
Guck mal, ich bin
immer im Flugmodus, Mann.
Guck mal oben rechts, Flugmodus.
Ey, aber bei mir doch auch. Willst du mich ey, was war denn das?
Das war ein Weckergeräusch, du hast bestimmt einen Wecker gestellt.
Nein, ich bin im Flugmodus, was für ein Wecker?
Krass, ich war's mein Paar.
Ich hab keinen Wecker.
Stimmt, und wenn dann um 6 Uhr mit Snooze.
Ey, wie krass, was war das?
Weiß ich nicht.
Ich habe gerade voll Pipi in die Augen gekriegt, weil deine Geschichte mich gerade voll geflasht hat und auch richtig Gänsehaut und ey.
Wild.
Ich werde es auch nicht rausschneiden, das ist so.
Das war jetzt wild. Auf jeden Fall.
Krass.
Habe ich mein inneres Kind dann so, habe ich meinen kleinen Matthias dann abgeholt und seitdem geht's voll ab. Und dann habe ich erstmal angefangen, Karten auch, jetzt müssen wir bei diesem auf den Tisch trommeln und so.
Ja.
Mit den
ja.
Karten und so. Dann habe ich auch, ey, 10.000 Euro habe ich dann angefangen, in Karten zu investieren, gekauft, gemacht, alles nachgeholt. Dann bin ich auch wieder so süchtig. Ich bin auch so, ich muss alles auf einmal dann machen. Ist manchmal voll
ja.
anstrengend.
Ja, es also ist
ich
aber
komme, ich komme in die Wohnung rein, während ich den Schuh ausziehe, will ich schon das Wasser für die Nudeln aufsetzen.
Oh Gott, ey, das bin ich. Was bist du vom Sternzeichen? Oh mein Gott. Stimmt, am 5. Mein Mann hat 5 Tage später Geburtstag.
Dann hole ich noch gleichzeitig, während ich den Schuh noch anhabe und das Wasser heiß mache, hole ich den Staubsauger. Auf dem Weg zum Staubsauger bemerke ich, dass der Wäschekorb voll ist. Belade dann die Wäsche und so. Ich habe letztens so ein Instagram-Video auch gesehen, ADHS oder so, aber da sind wir wieder bei der Selbst...
bin so hart, ich, was du gerade erzählst.
Ich kann mich halt so selten, ich muss, keine Ahnung.
Ich bin auch verrückt, also so, ich kann nicht eine Sache, wenn irgendwas dann auf dem Weg ist, dann muss ich das sofort erledigen.
Ja,
aber es ist ganz witzig, weil bei meinen Kindern ist das so, die haben dann irgendwie was in der einen Hand und in der anderen Hand und du sagst ihnen, was sie jetzt zu tun haben und auf dem Weg dahin, was sie eigentlich tun sollen, haben sie es schon wieder vergessen und sind schon wieder auf dem Rückweg und du bist so voll im Jum, aber ich habe das selber auch, ich verstehe dich voll.
Ja.
Dann hast du 10.000 Euro in Karten investiert?
Genau, und da habe ich mich wieder voll in Unkosten gestürzt und gemerkt, ey, geht schon wieder in die falsche Richtung und so, weil dann war auch so dieses, oh geil, dann ziehst du mal was Cooles, dann holst du wieder für 1.000 Euro so Boxen, dann ist da nur Shit drin so. Und dann, aber jetzt habe ich ja das für mich gefunden und dann dachte ich, jetzt sitze ich auf Schuhkartons voller Karten. Ich habe mich dann wieder so zugeballert und dann habe ich angefangen, so die zu verkaufen. Erstmal so bei eBay und so und dann habe ich gemerkt, ey cool, das geht ja auch weg. Und dann ging es peu à peu und dann habe ich so einen Shop aufgebaut. Und jetzt ist es eben das Geile. Jetzt habe ich einen guten Plug, ein guter Freund von mir, Hagen, der lebt in Miami schon seit Ewigkeiten. Der hat da so eine Busfirma, fährt da so Touren, hat da auch eine Frau kennengelernt, Familie gegründet, richtig cool. Besuche ihn öfters und durch ihn importiere ich jetzt halt die Sachen. Und das Geile ist nämlich, wenn ich jetzt diese Kartons bekomme, gestern ja auch die Geschichte vom Zoll, bin ich zu Hause, pack das aus und das ist für mich dann so schön, ich rieche das, diese Packs und das Geile ist, aber ich muss es nicht mehr selber aufmachen, sondern es reicht, wenn es durch meine Hände geht. Weißt du, also ich hole den ganzen geilen Stuff, ich sehe es, ich rieche es, ich habe wie so einen extra Raum zu Hause, der aussieht wie ein Kiosk, ich habe den so aufgebaut mit so einer Kasse, mit so einem Open-Schild. Wirklich, ich gehe da rein und das ist mein Laden so.
Geil.
Und hab dann da meine ganze Ware so im Schrank, so schön ausstaffiert, so wie ich mir meinen Lieblingskartenladen so vorstelle. Und sitz dann da und bearbeite die Bestellung und bin dann quasi der die Freude halt teilt. Ich muss es nicht mehr
für dich selber haben.
Es reicht mir, wenn es durch meine Hände geht und ich das teilen kann mit Leuten.
Du machst die Packs nicht mehr auf?
Nee.
Und was ist, wenn in irgendeinem, also wenn da so... Hast du so eine legendäre Karte? So eine Karte?
Boah, ich habe Steph Curry gezogen. Das ist ja so einer der krassesten Spieler von Golden State. Da habe ich dann auch so eine Box geholt für 700 Euro. Eine Box, da sind 7 Karten drin.
Eine Box mit nur 7 Karten?
Ja, das ist ein teures Hobby. Das ist ein arschteures Hobby.
Das ist richtig teuer. Das ist 100 Euro pro Karte.
Es ist brutal.
Und das ist Papier bedruckt.
Und dann muss aber nicht mal was Krasses drin sein. Das ist ja das Krasse. Also das Gemeine. Aber in meinem Fall war halt eine 4.000-Dollar-Karte drin von Steph Curry.
Okay.
Unterschrieben und nummeriert. Und das ist ja auch.
Verkaufst du die dann?
Nee, die habe ich behalten, weil das ist so wie kennst du Dagobert Duck, der Glückstaler?
Natürlich.
Ja, und das ist der Glückstaler sozusagen. Das ist die erste krasse Karte, die ich gezogen habe.
Wann war das?
Das war dann kurze Zeit, nachdem ich angefangen habe, so letztes Jahr im Juni krass. Oder so. Einen Monat später direkt.
Ich bin dann und bist du dann auch gegangen. So völlig euphorisch und
ich bin
und
durch den Raum gesprungen. Ich mit meinem Kumpel, wir sind nach Holland gefahren, weil da ist der größte Laden in Europa für Karten, Dave & Adams. Und dann haben wir uns dann für 4.000 Euro da so Karten geholt und sind dann da abends in unser Airbnb.
Die Summen.
Es war Samstagabend, ne? Und wir gehen so 4.000 Euro Karten geholt. Hier eine Box, da eine Box. Dann haben wir noch irgendwelche signierten Fußbälle von Ronaldo gekauft. War voll im Flow. Und dann alle machen Party so und wir haben es breiten und samstags so aus. So alle Boxen auf den Tisch.
Geil.
Es hat so Bock gemacht.
Super.
Und dann saßen wir da 5 Stunden am einen Pack nach dem anderen. Und dann, als ich diese Karte rausgeholt habe, ich sag nur so, ey, das ist ein Autogramm. Scheiße, was ist das? Und dann mach so meinen Kumpel, zeig das so, ich drehe die dann so um und mein Kumpel sieht so und er so, oh mein Gott, Steph Curry ist doch auch sein Lieblingsspieler von meinem Kumpel.
Er hat es zuerst gesehen.
Er springt auf, so wie Gerd Müller damals beim WM-Erfolg.
Na, wie 74. kleine Jungs.
ist, wir sind, haben uns in die Arme genommen, sind durch den Raum gesprungen. So,
geil.
Unglaublich.
Ist das krass.
Ein Glücksgefühl.
Das ist so geil. Genau. Das ist ein richtiges Glücksgefühl, ne? Man freut sich so sehr über dieses bisschen Papier. Es ist unfassbar eigentlich.
Ja, weil es halt was Krasses ist. Ja. Und genau. Und diese Freude, die transferiere ich jetzt halt aber so, ohne dass jetzt ich an der Armutsgrenze leben muss, weil es ist halt
und hat
zu
jemand
krass.
Schon was Krasses gezogen und sich dann bei dir gemeldet und gesagt, ey, krass, bei mir war der
ja,
und der drin?
Letztens eine auf Gold, Paolo Banchero, das ist der Rookie der Orlando Magic vor 2 Jahren gewesen. Die war dann auch aus dem Stegreif heraus, aus einem Pack, $4,000 wert. Also da gibt's krasse Sachen, ja.
Und es gibt auch Leute, die diese teuren Karten kaufen dann für $4,000?
Ja, natürlich. Es gibt Sammler, die sammeln dann nur einen bestimmten Spieler und die,
verrückt.
Ja, es ist wirklich verrückt. Also dieses Sammelhobby ist so verrückt. Das ist eine ganz kleine Nische in Deutschland.
Aber na, ich glaube, die ist gar nicht so klein, Entschuldigung.
Naja, aber
was das Basketball
Mainstream
angeht.
Die ist jetzt nicht so Mainstream. Oder da Leute wissen nicht, wie viel Geld es da gibt. Es ist klein, aber oho, sag ich mal. Ja.
Aber diese Nummer mit dem Geld, Entschuldigung, so, das funktioniert ja nur, wenn man so freakmäßig mit so Handschuhen die Karten anfasst und
genau.
Die dürfen keinen Knick haben.
Genau. Und das ist ja auch verrückt. Naja, du kannst ja auch nicht bestimmen, was für eine Karte rauskommt. Das ist ja Glückssache. Zum Beispiel, die Karten werden ja auf so Maschinen, die werden ja in tausender Form gestanzt sozusagen.
Genau.
Ne? Und dann ist mal eine Stanzung. Und dann ist es mal schräg und dann, es gibt ja so richtige Bestimmungen, wie muss die zentriert sein. Natürlich darf die Ecke nicht abgestimmt sein, genau.
Machst du es dann auch mit Handschuhen auf? Hast du es auch mit Handschuhen aufgemacht?
Nee, ich war noch nicht so fortgeschritten. Ich mache das erst seit 1,5 Jahren.
Aber jetzt weißt du es.
Ich habe mir ziemlich viel aneignen müssen und sehe mich jetzt auch noch nicht so als Pro, aber dadurch, dass ich so eine Leidenschaft eh schon für Basketball immer hatte, die jetzt wieder neu entflammt ist, und so viel Expertise habe, weil ich ja jeden Tag, wenn ich um 11 Uhr zu Hause bin mit meinem Meister, heißt er, der Mops, das ist der Meister.
Der heißt Meister?
Meister, ja. Wenn ich mit dem auf der Couch
geil.
Chille, wir gucken immer die Spiele zusammen.
Geil.
Der liegt dann hier und ich gucke die Spiele, ich habe halt voll den Peil. Geil. Ich weiß jeden Tag alles und wenn ich nicht das Spiele gucke, laufen Basketball-News, also ich bin voll drin. So.
Spielst du selber auch?
Nur auf dem Freiplatz.
Es hat mal... Wer ist letztes Jahr Champion geworden?
Weltmeister. Deutschland wurde doch Weltmeister, genau. Deutschland ist doch Weltmeister.
Und davor? Waren es nicht die Serben?
Ach so, nee, Quatsch, die Serben letztes Jahr und davor war es Deutschland.
Genau.
Richtig.
Und ich kenne nämlich den Trainer von der serbischen Mannschaft.
Ach krass.
Ja.
Wow.
Ist ein guter Freund von mir.
Tatsächlich?
Ja, tatsächlich.
Wahnsinn. Ey, das ist geil, weil da kannst du bestimmt mal ein signiertes Trikot unter der Hand besorgen.
Unter der Hand. Aber nur, wenn es dann nicht weiterverkauft wird.
Ja, na, oder?
Also nur für deinen privaten.
Okay.
Genuss.
Ja, nee, weil ich importiere, aber gut, eigentlich schade, weil ich importiere jetzt auch so aus Amerika so Autogramme. Ach, Leute, es ist ein
geiles Ding. Es geht alles weg.
Es geht alles weg. Ich hab jetzt letztens Paul Walker, Vin Diesel Autogramm.
Dann verlinken wir die Seite unbedingt auch unter dem Podcast.
Gerne.
Damit, falls irgendwelche Hörer jetzt Bock haben, Basketballkarten zu sammeln,
ja,
die auf
gerne.
Jeden Fall wissen, dass sie zu Mr. Nice Guy müssen.
Auf jeden Fall.
Aber geil, wie du lächelst, wenn du darüber redest.
Ja, es ist eine Riesenfreude.
Und wie glücklich dich das macht.
Ich freue mich auch gleich wieder
und
nach Hause
Basketball
zu gehen.
Ist auf jeden Fall wieder im Kommen. Also es wird wieder viel mehr Basketball gezeigt. Die Jugend hat auch wieder viel mehr Interesse an Basketball.
Ich war auch gerade voll freudig überrascht, als ich im Hinterhof gelaufen bin, dann bin ich erstmal zu weit und dann sehe ich, da ist so ein Basketballkorb
ja.
Hinten im Hinterhof
naja.
Und voll die geile Location, hinten so Berlin, Hochhäuser, war voll der geile Spot für einen Basketballkorb, so habe ich gerade so im Augenwinkel betrachtet.
Ja, meine Jungs spielen auch gerne.
Ja, cool.
Ja, finden sie voll geil.
Basketball ist halt so, ich habe letztens erst so eine Statistik gesehen, dass es aber nicht so gefördert wird, also in Deutschland ist tatsächlich so Ringen, Fechten und so kommt sogar noch vor den Fördermitteln, was mehr gefördert
aber
wird für die Jugend.
Aber die Jugend hat schon mehr Bock wieder auf Basketball.
Das stimmt.
Die
ja.
haben Bock auf B-Ball und das ist auch ganz gut so.
Das ist auf jeden Fall wichtig. Sehr
das
cool.
Sind so, es gibt so die eine Sportart, das sind so die... Und dann gibt es halt die Coolen, die spielen Basketball.
Ich lieb's auch, wirklich.
Verstehe ich. Mein Lieber, wir kommen zur letzten Frage. Oh. So leid es mir tut, ich bin gerade voll geflasht von deinem... Du hast mich gerade voll abgeholt mit deiner Freude
ja,
dem
cool.
Thema Basketballkarten gegenüber. Unfassbar auf jeden Fall.
Cool.
Ich werde versuchen, dir ein Trikot klar zu machen. Du sagst mir gleich, wenn die Mikes aus
Hammer.
Sind, von wem du willst.
Hammer. Wahnsinn.
Ich rufe ihn gleich an. Meine letzte Frage.
Die maximale Blamage.
Was war das Peinlichste, was dir in deinem Leben passiert ist?
Oh mein Gott.
Ja.
Oh mein Gott.
Ja, hast du gerade bereits gesagt.
Das Peinlichste, was mir jemals ja. passiert ist. Das Peinlichste.
Ja, ja.
Ich kann das nicht festmachen. Es ist zum Beispiel so, was mir unglaublich peinlich immer gewesen ist und wo ich... in Scham im Boden versunken bin und waren halt früher auf Suff diese Telefonate. Manchmal habe ich im Suff dann mit jemandem telefoniert und dann sehe ich so, früher hat man ja noch viel telefoniert. Also heutzutage gibt es ja Voices und so und
ganz irgendwie
die Kommunikation hat sich total verändert.
Ja.
Früher hat man ja angerufen und hat mitunter 3 Stunden mit irgendjemandem telefoniert. Hat man sich nur ausgetauscht. Und manchmal habe ich dann Leute angerufen und dann sehe ich so, ey, Telefonat, 1:23. Und ich wusste nichts mehr. Nichts.
Dein Ernst?
Ja, so, aber dann auch so Leute aus der Vergangenheit oder so. Oder irgendwelche Rapper oder so. Und ich wusste nichts mehr. Ich wusste nicht, habe ich mich mit dem jetzt gestritten? Habe ich den jetzt seinen Arsch geleckt? Habe ich jetzt sonst was mich in irgendeine Situation gemacht? Also auf Suff habe ich manchmal telefoniert und wusste nicht mehr, was passiert ist.
Und kam irgendwann mal jemand und hat gesagt, so, erinnerst du dich noch an unser Gespräch? Und du wusstest und du musstest dann sagen, so nee, keine Ahnung.
Nee, anscheinend habe ich immer auch mich irgendwie so...
Bist du denn,
man sagt wenn ja, wenn man säuft und so, dann ist man immer total ehrlich. Wahrscheinlich war ich einfach nur ehrlich und so.
Aber wie bist du denn, wenn du getrunken? Wie warst du denn? Warst du dann der Nette oder warst du der Aggressive?
Ich war eigentlich nie so wirklich aggressiv. Erst, naja doch, wenn man mir dann irgendwie... Aber davon wusste ich immer nichts. Immer in Blackout-Situationen, wenn dann Leute kommen, ey, du bist besoffen. Nee, ich bin gar nicht besoffen. Oder wenn ich schon vollkommen die Kontrolle verloren habe, dann hat man wahrscheinlich auch mal so um sich geschlagen. Aber ich habe jetzt nie jemandem Leid zugefügt oder so. Aber dann... Ja, so eine richtige Suffrandale, so ein Besoffener, der sich einfach, ey, was wollt ihr alle von mir? Und so diese Art und Weise des Aggressivseins, sag ich mal so.
Darf ich noch einen kleinen Wunsch dir gegenüber äußern?
Ja,
ich wünsche mir für dich, dass du es schaffst, dass diese kleinen Stolpersteine, die dann gelegentlich mal im Jahr auftauchen, einfach nicht mehr auftauchen. Du bist so ein wirklich interessanter Mensch. Das hat mir so viel Freude gerade mit
Dankeschön.
Dir bereitet.
Das war mir auch eine große
Die größte Freude war es, dich gerade zu sehen, wie deine Augen gestrahlt haben beim Thema Basketballkarten
ja.
und generell auch, wie du über deine Musik redest und wie du dem Leben gegenüberstehst und wie du bist extrem selbstreflektierend. Ey, ich wünsche dir einfach nur, dass du da einfach nicht mehr irgendwo rüber stolperst, dass du das Selbstbewusstsein hast, dass dir auf jeden Fall meines Erachtens nach zugesprochen werden muss.
Dankeschön.
Weil große Ehre für mich. Danke.
Danke an alle Zuhörer, wirklich. Der Podcast ist sehr zu empfehlen.
Oh, danke.
Super toller Host hier, coole Themen. Es geht unter die Haut, es geht hier deep in die Themen rein und wir sehen uns bestimmt und hören uns mit Sicherheit irgendwann nochmal wieder.
Auf jeden Fall. Und wir werden Mr. Nice Guy auf jeden Fall verlinken.
Yes, yes.
Aber du musst mir auch einen Gefallen tun.
Ja.
Wenn du das nächste Mal so eine richtig krasse Karte ziehst
ja.
und das postest, ich weiß nicht, postest du das dann?
Ja, ja, klar.
Dann erwähnst du mich, dass ich das dann auch sehe. Oder du schickst mir das, damit ich das auch sehen kann.
Also bei Instagram gibt es ja Zilla Official und dann habe ich noch einen Account Zilla Cards, heißt das.
Ah, echt?
Ja, ja.
Folge ich sofort.
Cool.
Ich bin gerade voll geflasht, du hast mich richtig angesteckt. Ich werde auch meinen Kindern gleich davon erzählen.
Perfekt.
Vielleicht haben die auch Bock drauf. Zilla,
cool.
Vielen, vielen Dank, dass du
ich
da
auch
warst.
Ich habe Turtles-Karten und so.
Nee, komm, ey, bitte. Weißt du, wie viel Kohle wir in diese scheiß Pokémon-Karten investiert
ja,
haben?
Ja, verrückt.
Mann, ich habe Alben voll damit, Kisten voll damit.
Bewahr die auf, Mann. Den größten Fehler, den die Leute damals gemacht haben, ist kistenweise Pokémon-Karten wegzuschmeißen und somit ihr Eigenheim, was sie sich hätten damit finanzieren können.
Ich bewahr die alle auf, aber mein Cousin ist so ein Nerd, wie du es bei deinen Basketball-Karten bist. So ist mein Bruder da einfach richtig.
Auch deep in der Materie.
Aber wie, Mann, der ist richtig verrückt und der macht alles und spielt und sammelt und also der hat die Kinder krass angesteckt.
Ich verlinke dich auf jeden Fall, genau.
Bei der nächsten geilen Karte und wenn ich das Trikot kriege, dann bringe ich es dir persönlich vorbei. Dann
machen
wir ein Foto.
Das sind die.
Zilla, vielen, vielen Dank, dass
du da warst. Ich bedanke mich, ja. Vielen Dank.
Geil. Ihr Lieben, ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge und sage an der Stelle, fertig!